Jetzt sind wir beim letzten Teil der sechsteiligen Predigtreihe zum Thema Freude ohne Ende angekommen. Und heute geht es um die Freude über unsere Heimat. Und zuerst lesen wir den Text im Epheserbrief. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Friede ist ein großes Wort. Bürger- und Religionskrieg an allen Ecken und Enden beherrschen unsere Nachrichten. Über viele Kriege wird gar nicht mehr berichtet. Es wären zu viele. Sticheleien, Drohungen, Sanktionen, Embargos scheinen die Diplomatie zu beherrschen. Man bekommt den Eindruck, dass sich die Welt weit von dem Frieden entfernt, den man nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen herstellen wollte. Aber nicht nur in den Völkern brodelt es, es brodelt auch in Familien und Ehen. Viele Trennungen, Scheidungen, unzählige Prozesse werden geführt. Ja, unsere Welt braucht dringend Frieden. Paulus spricht von Frieden und wir fragen uns, wie er das wohl meint. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Friede für die Heiden, eben die, die fern von Gott waren und für die diese Reihe nicht mitbekommen haben, oder diese Epheserbriefreihe. Ich habe ja eine erste Reihe gemacht und das ist die zweite. Das kann man nachhören auf unserer Webseite oder auf Sermon Online. Paulus geht es im Epheserbrief, ist das Thema Juden, Christen und Heidenchristen. Und wenn er von auch ihr spricht, dann spricht er immer die Heiden an. Auch ihr Heiden gehört jetzt dazu. Das ist ja das Besondere. Aber das könnt ihr nachhören, wenn ihr das besser auch einordnen möchtet. Also Friede für die Heiden, eben die, die fern von Gott waren, aber auch Friede für die Juden, die das Vorrecht hatten, Gott nahe zu sein, weil sie das erwählte Volk Gottes sind. Aber wo ist nun dieser Friede eigentlich? Müsste er nach bald 2000 Jahren nicht schon längst sichtbar sein? Doch Israel wird seit eh und je bekämpft. Die Geschichte der Menschheit ist keine Geschichte des Friedens, sondern eine Geschichte von endlos an sich aneinanderreihenden Kriegen. Und das hat sich seit dem Kommen von Jesus nicht verändert. Doch Paulus spricht von einem anderen Frieden. Er wusste genau, dass es keinen Völkerfrieden geben wird. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Jesus und Paulus sprachen nicht über den Völkerfrieden. Der Friede, von dem Paulus spricht, ist ein Friede ganz anderer Qualität und Art. Leider wird dieser Friede von vielen Menschen gering geachtet. Viele finden ihn bedeutungslos und dennoch ist er von größter Bedeutung. Es ist der Friede mit Gott. Nur wenn man natürlich denkt, es gibt keinen Gott, braucht man diesen Frieden auch nicht. Jesus schuf die Voraussetzungen dafür, dass wir uns mit Gott versöhnen können und dadurch mit Gott Frieden haben. Und wer mit Gott Frieden geschlossen hat, der muss sich vor Gott nicht mehr fürchten. Und selbst die Menschen, die behaupten, es gibt keinen Gott. Übrigens muss man sich ja für Atheismus entscheiden, genauso wie man sich für Christus entscheidet. Denn der Mensch weiß zutiefst, dass es irgendetwas geben muss, das höher und mächtiger ist als wir. Und selbst wenn jemand sagt, ich glaube nicht an einen Gott, bleibt diese Angst und dieser Unfried im Herzen des Menschen. Was kommt dann wirklich, wenn ich gestorben bin? Vielleicht nicht in einer Diskussion, aber zu Hause, nachts im Bett, plötzlich kommt das. Der Mensch kann sich dem nicht einfach entziehen. Aber wer mit Gott Frieden geschlossen hat, der muss ihn nicht mehr fürchten, er kann sich darüber freuen, dass er von Gott nicht mehr gerichtet wird. Denn die Strafe, die wir verbüßen müssen, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Paulus schreibt nach Rom, wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren, also als wir noch in Unfrieden mit Gott lebten. Die Versöhnung mit Gott sollte das zentrale Thema jedes Menschen sein. Jeder Mensch sollte sich damit beschäftigen, bin ich mit Gott versöhnt oder nicht? Denn wer diese Versöhnung ablehnt, der wird keinen Frieden finden. So heißt es im Johannesevangelium, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer die Versöhnung durch Jesus nicht annimmt, der wird die Strafe selber verbüßen müssen. Wer hingegen Jesus nachfolgt, der hat diesen tiefen Frieden und ist mit ihm verbunden, mit Jesus. Dank Jesus, Christus, haben wir alle, und hier kommt wieder dieser Einschub, was zur Verdeutlichung, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Gott selbst stellt die Verbindung her, indem er durch seinen Geist in uns wohnt. Und so entsteht eine einzigartige Qualität der Beziehung zu Gott. Und diese Qualität ist wirklich absolut einzigartig. Paulus schreibt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Der Friede mit Gott ist das höchste Gut, das ein Mensch in dieser Welt erhalten kann. Und dieser Friede ist spürbar. Ein Mensch, der zu Jesus findet, der spürt diesen Frieden. Ich habe das letzte wieder erlebt bei einem Mann, der zum Glauben kam, der mir gesagt hat, ich habe jetzt Frieden in mir drin. Wir können das nicht beschreiben. Und die, die schon lange im Glauben sind, wir realisieren das gar nicht mehr. Das ist uns so selbstverständlich. Etwas, was wir haben, wo wir uns daran gewöhnt haben, scheint uns normal zu sein. Aber ich kann euch sagen, dass ihr Frieden mit Gott habt und dass ihr mit Gott sprechen könnt und den Zugang zu Gott habt, überall, wo ihr seid. Das ist nicht selbstverständlich. Dieser Friede hat Gott ermöglicht und hergestellt. Das ist ein tiefer Friede, den kann man gar nicht mehr, das kann ein Mensch, der diesen Frieden nicht kennt, kann das nicht nachvollziehen. Und wer diesen Frieden hat, der betrachtet das als wie etwas Gegebenes. Es ist immer ein Geschenk, zu Gott Vater sagen zu können, mit Gott versöhnt zu sein. Dieser tiefe Friede, um den geht es. Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er sie verließ, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hast du diesen Frieden? Hast du Friede mit Gott? Die Kernbotschaft des Evangeliums ist die Versöhnung mit Gott. Das ist die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist nicht, seid ein bisschen lieb miteinander. Betet ein bisschen, seid ein bisschen fromm. Nein, die Kernbotschaft des Evangeliums ist die Versöhnung mit dem Schöpfer. Und das geht es. Und das haben die Apostel uns verkündigt. Damit wir mit Gott im Frieden leben und dieser Friede öffnet den Zugang zu Gott. Durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wenn wir mit Gott Frieden haben, dann geschieht etwas ganz Großartiges. Paulus schreibt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Dass wir das himmlische Bürgerrecht bekommen haben, dass wir also einen Platz im Himmel haben, darüber habe ich im letzten Teil dieser Predigtreihe ausführlich gesprochen. Paulus erweitert hier nun diesen Gedanken. Wir gehören zum Haus Gottes. Das ist wie bei Prinz Philipp oder Prinz Charles oder der Herzogin Kate Middleton. Sie gehören zum britischen Königshaus. So sagt man das, das ist Umgangssprache. Sie gehören zum britischen Königshaus, weil sie da dazugehören. Und die Kate ist so quasi wie dazugekommen. Nicht blutsmäßig, sondern heiratsmäßig. Sie hat auch eine Entscheidung getroffen, aber für den Prinzen. Und wir haben für unseren König die Entscheidung getroffen. Und so gehören wir nun zu einem viel bedeutenderen und einflussreichen Königshaus. Wir gehören zum Haus Gottes. Das ist zwar nicht sichtbar, aber bereits sehr einflussreich. Johannes schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es auch tatsächlich. Vergesst das nicht, auch wenn man es nicht sieht. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie Gott nicht erkannt hat. So ist das bei Prinz Charles und Harry und bei der Kate. Wenn wir nicht wüssten, wer sie sind, wer ihre Eltern sind, wo sie zugehören, würden wir an ihnen vorbeigehen und das wären auch so 0815 Menschen wie mir. Aber jetzt gehören sie zum Königshaus. Und die Welt erkennt uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Wir gehören zur königlichen Familie Gottes und jeder, der mit Gott Frieden geschlossen hat, gehört zu dieser Familie. Was kann es überhaupt Besseres geben? Und wie das in einer großen Familie ist, hat man eine große Verwandtschaft. In der Familie Gottes gibt es glücklicherweise viele Geschwister. Geschwister, die man sich nicht aussucht, so ist das mit Geschwistern. Aber mit denen sind wir verbunden. Ob sympathisch oder nicht, wir gehören zusammen, weil sie zu derselben Familie gehören. Und wer sich als Solo-Christ versteht, der hat noch nicht verstanden, was Gott durch den Frieden mit ihm Großartiges geschaffen hat. Wir werden in eine riesengroße Familie hineingeboren. Jetzt beschreibt Paulus dieses Haus Gottes, das Besondere an diesem Haus ist, dass wir nicht in diesem Haus wohnen werden, nicht wir, sondern es ist das Haus, in dem Gott wohnt. Wir bilden das Haus. Dieses Haus, von dem Paulus hier spricht, sind nicht die Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet, dass wir dann da drin wohnen. Menschen, die von Jesus erlöst worden sind, bilden dieses Haus, das Haus, in dem Gott wohnt. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Das musste Paulus den Christen in Korinth in Erinnerung rufen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Jeder Christ ist also ein Baustein, der Teil dieses Tempels wird. Er bewohnt diesen Tempel nicht, sein Irrtum. Dieser Bau steht auf einem hervorragenden Fundament. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Die Apostel und die Propheten, die das Evangelium des Friedens weitergeben, und die Gläubigen in der gesunden Lehre unterweisen, bilden das Fundament dieses Gebäudes. Aufgrund ihrer Botschaft, die wir heute in der Bibel nachlesen können, werden Menschen in diesen Bau hineingefügt. Und jeder, der da sitzt, ist aufgrund dieser Lehre der Apostel und Propheten in diesen Bau eingefügt. Ist nachlesbar. In der Bibel ist die Apostellehre. Und Jesus betet für alle Menschen, die durch ihre Verkündigung der Apostel und Propheten zum Glauben kommen. Jesus bat seinen Vater, ich bete aber nicht nur für die Apostel, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort, also auf das Wort der Apostel hin, an mich glauben werden. Ganz eindeutig. So betete Jesus vor bald 2000 Jahren für uns. Für jeden von uns hier drin, der durch die Lehre der Apostel zum Glauben an Christus gekommen ist. Dieses Fundament der Apostel und Propheten richtet sich nach dem Eckstein des Gebäudes aus. Der Eckstein war im Bau eines großen Gebäudes der wichtigste Stein. An ihm richtete sich der ganze Bau aus. Wird der Eckstein falsch gesetzt, wird das Gebäude in Schieflage kommen. Ohne Eckstein würde das ganze Haus Richtung, Orientierung und Stabilität verlieren. Jesus, der Eckstein, hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Alle Steine sind auf diesen Eckstein ausgerichtet. Und der Eckstein hält alles zusammen. Nimmt man den Eckstein weg, fällt alles in sich zusammen. Jeder Mensch, der zu Jesus findet, der ist und mit Gott versöhnt ist und findet Frieden und wird in diesen Tempel eingefügt. Petrus beschreibt das so: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft auferbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott wohnt also durch den Heiligen Geist in seinem Haus. Durch Christus seid auch ihr, heißt es im Epheserbrief, in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gott wohnt in diesem Haus. Das ist die Gemeinde. Dieses Haus ist die Kirche. Paulus betont hier, dass Gott durch seinen Geist im Tempel wohnt. Und das ist ein lebendiger Tempel, nicht wie der in Jerusalem gestanden ist. Und damit betont er die Wichtigkeit der örtlichen Gemeinde. Die Wichtigkeit, dass Menschen, die mit Gott Frieden geschlossen hat, miteinander dieses Haus bilden, in dem Gott wohnen kann. Es gibt viele Bibelstellen, ich weiß, die betonen, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt und ich bin einer, der das gern und oft betont. Doch Paulus will hier die wichtige Bedeutung der Gemeinde hervorheben, der Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich weiß, es gibt viele Christen, die die Gemeinde als weltweite Gemeinde verstehen, zu der wir natürlich alle gehören und das stimmt auch. Oder man kann sogar sagen, die Gemeinde geht noch weiter. Auch die, die schon gestorben sind in Christus, gehören eigentlich zur Gemeinde. Aber sie schließen dann aus dieser Sicht, erachten sie es nicht als besonders wichtig, sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen. Manchmal haben sie sogar gute Gründe, weil sie schlechte und verletzende Erfahrungen gemacht haben in Gemeinden. Das ist leider auch möglich. Und es kann reizvoller scheinen, sich aus dem Gemeindeleben zurückzuziehen. So kann man sich den Aufgaben und Verantwortlichkeiten entziehen und sein Glaubensleben abgeschieden der Gemeinde führen. Und heute bekommt man ja alles ins Haus geliefert. Gottesdienste am Fernsehen oder übers Internet. Predigten kann man ohne Ende runterladen. Man kann sogar die Themen wählen, die einem interessieren. Man kann sogar auswählen, welche Redner einem am sympathischsten sind. Und man kann das hören und anschauen, wann und wo man will. Was brauche ich da noch, eine örtliche Gemeinde? Da muss man ja immer hinrennen am Sonntagmorgen. Dabei bin ich kein Frühaufsteher. Oder am Abend noch irgendein Treffen. Nein, das geht auch nicht. Das ist alles so mühsam. Was brauche ich, die örtliche Gemeinde, wenn ich alles nach Hause geliefert bekomme? Aber glaub mir eins. Paulus wäre empört. Wirklich empört über solches Verhalten. Es stimmt, dass wir als Christen eine weltweite Familie bilden. Bestimmt die größte Familie aller Zeiten. Aber die Apostel richteten sich immer an die Gemeinde an einem Ort. Und wenn Paulus, ein anderes Bild als Paulus neben dem Baum, ist das der Leib. Wenn der Paulus vom Leib Christi spricht, dann spricht er immer zu einer Gemeinde an Ort, wo echte Menschen echt miteinander sich treffen. Das ist wie selbstverständlich. Alles, was wir anders sagen wollen, sagen wir quasi, interpretieren wir in das hinein. Es ist so. Sie gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass Christen Gemeinschaft pflegen. Es war für sie selbstverständlich, dass sich Christen zur Anbetung Gottes, zur Fürbitte und zur Lehre treffen. So wie das übrigens auch im Judentum ganz selbstverständlich war. Man ging in den Tempel oder in die Synagogen, das gehört zum Leben, und die Apostel waren jüdischer Herkunft, die kannten nichts anderes. Für sie war das selbstverständlich. Jetzt ist halt das, der Bau der von Christus gebaut wurde, der Tempel, aber der ist nicht virtuell, sondern ist echt. Da kann man sich anlangen, da kann man sich begrüßen, kann man sich die Hand geben, kann man sich auf die Schulter klopfen, da kann man miteinander beten. Doch dass sich Christen so verhalten, ist keine neue Erscheinung. Schon in den ersten Christen, bei den ersten Christen wurden die Treffen nicht mehr besucht. Das sehen wir aufgrund einer Ermahnung im Hebräer. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und die sind ferngeblieben, die hatten noch kein Internet. Die konnten noch keine Predigten downloaden. Aber sie sind trotzdem ferngeblieben. Aber wir sehen, das war nicht die Idee. Wenn du wiedergeborener Christ bist, dann hat dich Jesus als einen lebendigen Stein in das Haus Gottes eingefügt. Und ich wage sogar zu sagen, dass in der Gemeinde der Geist Gottes in besonderer Weise wirkt. Denn der Geist Gottes lebt in diesem Haus. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir haben also eine Innewohnung des Heiligen Geistes in uns als Menschen, das kennen wir, das betonen wir immer sehr stark. Aber die Bibel betont auch eine andere Sicht noch zusätzlich, dass Gott auch in der Gemeinde wohnt durch seinen Heiligen Geist. Da, wo sich Menschen treffen, die ihn lieben. Freue dich über deine neue Heimat. Es geht hier nämlich nicht um die Heimat im Himmel. Unsere neue Heimat ist zunächst das Haus Gottes, eben diese vorübergehende Heimat. Der Tempel Gottes, die Gemeinde, die Kirche. Das Haus Gottes wird durch die von Jesus erlösten Menschen gebildet, die nun zur großen Familie Gottes gehören. Die Gemeinde wird in meinen Augen oft in ihrer Bedeutung für unser geistliches Wachstum unterschätzt. Wir brauchen die Gemeinschaft, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen. Leider ist es oft so, dass Christen, die sich von der Gemeinde fernhalten, in ihrem geistlichen Leben eine Art Schwindsucht durchmachen. Sie merken das vielleicht nicht mal, weil sie so viele Predigten hören, dass sie den Eindruck haben, sie wachsen. Aber es gibt Schwindsucht. Und das kann bis dahin gehen, dass man sich schlussendlich sogar von Gott abwendet. Paulus schreibt dem Timotheus, für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Ja, was denkt ihr, warum schreibt er ihm diesen Brief? Wem soll er es jetzt sagen? Soll er der ganzen Welt jetzt sagen? Nein, was meint er jetzt mit dem Haus Gottes? Er meint die Gemeinde, in der Timotheus jetzt eben gerade ist. Und der Paulus noch nicht da ist. Er spricht nicht vom Haus Gottes, von der ganzen Welt. Sondern von denen existierenden Menschen, die dort leben, wo jetzt Timotheus ist. Für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Die Gemeinde ist das Bollwerk der Wahrheit. Da werden wir, wenn gesunde Lehre hier angeschaut wird, wir werden wieder ermutigt, in der Wahrheit zu bleiben. Indem ihr einander seht und denkt, ah, das sind auch alle Folgen Jesus nach. Ermutige mich, das nächste Woche Jesus treu zu bleiben. Wir brauchen das. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Jesus, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschienen in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern im Glauben angenommen, in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Jesus ist der Eckstein. Er ist der, der die Gemeinde aufbaut und zusammenhält. Freue dich über deine Heimat. Und diese Heimat ist die Gemeinde, die Kirche, zu der ich als Christ gehören sollte. Ob die Effige heißt oder Krishona oder wie sie auch immer heißen mögen, das ist egal. Aber ich sollte als Christ zu einer Gemeinde gehören. Bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses große Wunder, das du getan hast. Du hast uns erlöst und hast geschenkt, dass wir Frieden bekommen, Frieden machen können mit dir. Und wenn wir diesen Frieden schon lang kennen, dann realisieren wir das oft gar nicht mehr. Was für ein Privileg das ist. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, ohne diesen Frieden zu leben. Aber schenke, dass wir dankbar bleiben für das, was du uns geschenkt hast. Und danke, dass du uns eine Heimat geschaffen hast. Auch hier schon. nämlich die Gemeinde. Und dass wir das auch wieder neu schätzen lernen. Dass wir realisieren, wie nötig wir das haben. Dass das nicht nur ein Hobby ist, das wir betreiben, wenn wir gerade noch Zeit haben und wenn uns die Themen interessieren, sondern dass das die Familie Gottes ist, zu der wir gehören, ob es spannend ist oder langweilig, ob es schwierig ist oder leicht. Es ist deine Familie. Und schenke, dass wir dieser Tempel sind, in dem du gerne wohnst. Amen.